Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich will heute mit meinen Gästen, die mir per Skype zugeschaltet sind, über Dune sprechen. Und die Gäste an meiner Skype-Seite sind zum einen der Tobias. Hallo Tobi.
Hallo Sebastian.
Und auf der anderen Leitung ist Julius. Hallo Julius.
Hallo Sebastian, hallo Tobias.
Und ja, wir wollen über Dune sprechen, denn Denis Villeneuve, der Regisseur von Blade Runner 2049, wird eine Neuverfilmung von Dune in die Kinos bringen. Und zwar hoffentlich, je nachdem, wie sich das jetzt alles noch so entwickelt, im Dezember 2020 noch. Und das haben wir uns mal zum Anlass genommen. Wir wollen mal ein bisschen über Dune allgemein sprechen. Was ist das überhaupt? Was gibt es da noch so für interessante Verfilmungen? Und ja, was wir bis jetzt schon über den neuen Film wissen, es wurden ja vor kurzem jetzt ein paar neue Fotos veröffentlicht, die wir natürlich hier im Podcast nicht zeigen können. Aber ich will schon mal so viel verraten, es wird auf Filmstarts YouTube diese Woche noch ein Video dazu geben. Also da könnt ihr dann auch die Fotos sehen. Oder ihr geht auf Filmstarts selbst, da gibt es die Fotos ja auch. Ja, und damit mal meine erste Frage in die Runde. Dune basiert ja auf einem Buch, glaube ich, irgendwie in den 60ern veröffentlicht worden von Autor Frank Herbert. Wer von euch hat es denn gelesen, Hand aufs Herz?
Ich habe es tatsächlich gelesen. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her bei mir und ich konnte mich leider nicht so gut auf diesen Podcast vorbereiten, wie ich das gerne gemacht hätte. Ich habe das Buch nämlich nicht nochmal vorher gelesen. Es sind ja auch irgendwie nur schlappe 800 Seiten oder sowas. Tatsächlich habe ich aber auf jeden Fall fest vor, es für die vor dem Kinostart nochmal zu lesen, weil ich es auch in sehr guter Erinnerung habe und es allgemein halt auch einfach einer der Klassiker schlechthin ist, der Sci-Fi-Literatur, wie man ja auch daran sieht. Es hat einfach zahllose Verfilmungen, Videospiele, Comics, alle möglichen Adaptionen in sämtlichen Medien gibt.
Ja. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, ich habe eine Seite geschafft. damals als Teenie. Und dann war ich bitter enttäuscht, denn meine Herangehensweise, mein Erstkontakt mit Dune war ein ganz anderer. Ich habe die Spiele gespielt, also um genau zu sein, die Computerspiele. Ja. Das ging los mit Dune 2, einem wegweisenden Echtzeitstrategiespiel von Anfang der 90er. Das hat dann so den Weg geebnet für Spiele wie Command & Conquer oder die Warcraft-Spiele. Und da war das alles relativ übersichtlich, ne? So mit den Fraktionen, die es da gab in dieser Sci-Fi-Geschichte, die sich dort um diesen Wüstenplanet und die Ressourcen, das Spice, bekriegen. Und dann dachte ich mir, naja, da gibt es diesen berühmten Roman, oder es gibt ja sogar mehrere. Frank Herbert hat 6 geschrieben und dann gab es noch Fortsetzungen, die gar nicht von ihm sind, oder weitere Bücher. Und dann dachte ich mir, da musst du mal reinlesen. Aber das war dermaßen lahm, zumindest aus der Perspektive von einem sehr jungen Menschen, dass ich das nicht lange durchgehalten habe.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe den Roman jetzt, letztes Jahr habe ich ihn das erste Mal gelesen und kann ihn auch wirklich nur empfehlen. Aber ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, so als Jugendlicher ist es zu sehr, zu politisch vielleicht auch und religiös und philosophisch, als dass man es jetzt irgendwie wirklich gut weglesen kann. Aber damit sind wir vielleicht beim Thema. Vielleicht reden wir erstmal über, worum geht es eigentlich bei Dune allgemein? Julius, willst du vielleicht mal den Anfang machen?
Genau, also Dune ist der Name eines Planeten in diesem fiktiven Universum. Das spielt mehrere tausend Jahre in der Zukunft, wo sich so eine Art feudale Gesellschaft entwickelt hat, die von einem Imperium, ein galaktisches Imperium, das von einem Imperator regiert wird, und mehrere große Adelshäuser, die auch immer miteinander im Konflikt stehen. Und unter anderem sind es zwei Häuser, die um die Vorherrschaft auf dem Planeten Arrakis oder Dune streiten, nämlich das Haus Atreides und das Haus Harkonnen. Haus Atreides wird damit beauftragt, die Droge Spice oder Melange abzubauen, die nur auf Dune oder Arrakis gefunden wird. Und reist also der komplette Hausstand reist dahin. Und dann stellt sich aber heraus, dass es quasi eine große Verschwörung gibt, die das Haus Atreides in den Ruin treiben soll. Das ist so ungefähr die Ausgangssituation des ersten Romans und wahrscheinlich auch des ersten Films, also des neuen Films.
Genau, und im ganzen Mittelpunkt steht ja dann Paul, der Sohn des Anführers des Haus Atreides, der ja auch so ein bisschen mit einer Prophezeiung versehen ist, dass er so eine Art Erlöserfigur wird. Denn es gibt auf Dune ja, gibt's ja auch die Fremen. Das ist so eine Art ja, indigenes Volk, die irgendwie abstammen von Sklaven, die vor zig Jahren irgendwie auf Arrakis geflohen sind. Und diese Fremen sind dann quasi so auch ein bisschen die Freiheitskämpfer, denen sich Paul ja dann auch anschließt, als er quasi vor dem Angriff der Harkonnens fliehen muss. Ja, und damit sind wir quasi jetzt mittendrin in der Geschichte. Und ja, es gibt ja den berüchtigten Film von 1984 von David Lynch. Und dieser Film hat ja eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Vorgeschichte. Es gibt ja auch eine sehr schöne Dokumentation darüber, Jodorowskis Dune, weil ursprünglich wollte ja mal der Chilene Alejandro Jodorowsky Dune verfilmen. Und in dieser Dokumentation, die gibt es übrigens, glaube ich, wenn ihr guckt, ich meine, es gibt es auch noch auf YouTube, da wird ja erzählt, wie Jodorowsky versucht hat, diesen Film als eigentlich den größten Science-Fiction-Film aller Zeiten aufzubauen.
Und den seltsamsten.
Ja, absolut. Also ich find's wahnsinnig. Ich habe jetzt diese Dokumentation jetzt am Wochenende, kurz bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, nochmal geguckt. Und es ist ja unglaublich. Er hat ja Leute wie H.R. Giger, der später das Alien erschaffen hat, und hat irgendwie hier den Comiczeichner Möbius, der halt die ganzen Storyboards gezeichnet hat.
Salvador Dalí.
Salvador Dalí sollte den Imperator spielen. Und das Witzige daran finde ich, dass Dalí wollte der teuerste Schauspieler aller Zeiten werden. Und dann hat Jodorowsky gesagt, naja, okay, das machen wir, aber wir bezahlen ihn nach Filmminuten. Und dann haben sie Dalí gesagt, okay, du spielst in diesem Film mit, aber dein Imperator ist so neurotisch, dass er einen Roboter von sich geschaffen hat, den er immer nach vorne schickt, sodass sie halt wirklich rechtfertigen konnten zu sagen, ja, du bekommst pro Minute, keine Ahnung, $100,000, aber bist nur 4 Minuten im Film zu sehen.
Eigentlich eine gute Lösung, ja.
Und also wie gesagt, ich kann diese Dokumentation wirklich sehr empfehlen, vor allen Dingen, was Jodorowsky da gemacht hat, es sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus und hat halt auch viele Filme beeinflusst, und ja, aus dem Projekt wurde halt nichts und dann kam halt David Lynch, der Dune machen musste, weil Lynch sagt ja immer wieder, dass er diesen Film hasst, weil er halt einfach absolut Druck hatte, diesen Film fertigzustellen. Er hatte kein Recht auf Final Cut oder Director's Cut oder wie auch immer. Wie steht ihr denn zu dem Film aus den 80er Jahren?
Also, ich habe den mir nochmal angesehen, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich den überhaupt damals wirklich mal ganz gesehen habe oder nur teilweise, weil ich dann zu früh ausgestiegen bin. Und ich sag mal so, das ist ein sehr interessanter Film, aber nicht unbedingt deswegen, weil er gut wäre, sondern weil man an dem Film ganz gut sehen kann, was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn David Lynch bei seinem ersten Großprojekt hätte wirklich so machen können, wie er wollte. Und weil man auch erkennt, was dann da sozusagen an Handlungen gerafft werden musste, zusammengeschnitten werden musste, und deswegen mindestens gehetzt drüber kommt oder nicht gar völlig unverständlich.
Ja, ich habe auch eine sehr zwiespältige Meinung zu dem Film. Ich habe ihn jetzt auch gerade nochmal geschaut und was man auf jeden Fall sagen kann, dass vielleicht das Beste an dem Film ist, dass sozusagen David Lynch danach zu David Lynch geworden ist, wie wir ihn kennen und lieben. Also seine ganzen oder die meisten seiner berühmten, großen, typischen David Lynch-Filme, Mulholland Drive, Inland Empire, Blue Velvet, die sind alle erst danach entstanden und halt wahrscheinlich auch quasi durchaus als eine Reaktion auf diese für ihn katastrophale Erfahrung, so einen großen Studiofilm zu machen, bei dem ihm halt bei dem er halt quasi von den Produzenten überstimmt wurde an allen Ecken und Enden, wo er nicht seine komplette Vision so umsetzen konnte, wie er das gerne gemacht hätte. Und das hat ihn sicherlich geprägt und traumatisiert. Und das ist also das Gute daran. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn es auch ein guter Film geworden wäre für alle Fans der Vorlage. Und ein guter Film ist es auf keinen Fall. Aber ich schließe mich auch Tobias an, dass er durchaus seine Momente hat und durchaus interessante Ideen. Es gibt tolle Kostüme, finde ich zum Beispiel, teilweise tolle Sets, einige, die auch wirklich mit sehr, sehr viel Aufwand entworfen und gebaut wurden. Aber ansonsten hakt es einfach an allen Ecken und Enden bei dem Ding.
Ja, mein größtes Problem mit dem Film ist tatsächlich, dieser Film hat ja gefühlt mehrere Erzähler und gleichzeitig hört man dann auch immer noch die Gedanken der Figuren an Stellen, wo du jetzt gar nicht irgendwie erwartest, dass da jetzt du noch auf einmal die Gedanken hörst und dann du wirst mit so viel Exposition und Erklärung irgendwie zugeballert. Also das fand ich ganz, ganz schwierig, teilweise diesem Film zu folgen, weil ich mich immer wieder gefragt, okay, Moment, jetzt denkt Paul nach, und jetzt redet Paul laut und jetzt denkt seine Mutter nach und jetzt redet seine Mutter laut. Also so, man hat halt echt gemerkt, wie man verzweifelt versucht hat, irgendwie so einen 800-Seiten-Roman in 2 Stunden zu kloppen. Und es passt halt einfach nicht, weil der Roman ja wirklich so viele Aspekte halt hat. Ne? Wir haben es ja schon gesagt, philosophisch, religiös, biologisch. Es geht ja auch viel um Umwelt und Natur und sowas alles. Und es hat halt einfach nicht gepasst, das in diesen Film reinzuhauen. Aber wo ich euch beiden recht geben muss, so, es gibt ein paar schöne Momente, die einfach vom Set her, von der Optik her gut aussehen. Aber als rein erzählerischer Film von der Handlung her finde ich ihn wirklich, ehrlich gesagt, eine Katastrophe.
Ja, also gerade das mit dem, was du gesagt hast, mit diesem Gedanken der Figuren, die irgendwie laut im Voiceover ausgesprochen werden, das ist ganz, ganz furchtbar. Also da hing mir noch gut dran, wie ich da schon drüber gestolpert bin, wo ich den vor Jahren das erste Mal gesehen habe. Und das ist sowas, was man ja sonst eigentlich nur aus Anime-Serien, glaube ich, kennt oder sowas. Mhm. Was aber in so einem Live-Action oder in einem Realfilm, Kinofilm einfach nur unfassbar merkwürdig wirkt und halt einfach, es ist weder elegant noch irgendwie clever und es ist noch dazu, wie du schon sagtest, eigentlich meistens sogar noch komplett überflüssig, weil es eigentlich Sachen sind, die man als aufmerksamer Zuschauer sowieso weiß. Da werden halt irgendwelche Gedanken ausgesprochen oder irgendwelche Emotionen der Figuren nochmal laut gesagt, die man aber eigentlich auch an den Gesichtern der Schauspieler ablesen kann oder zumindest können sollte. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ein Notnagel ist, der herangezogen wurde, um halt irgendwie diesen Film zu retten, der ja auch irgendwie, wo es auch ja viel darum ging, wie lang der jetzt werden kann. Also die Produzenten wollten halt nicht länger als 2 Stunden. Das ist dann schlussendlich auch geworden. Und David Lynch wollte wahrscheinlich eher sowas in die Richtung von 4 Stunden. Mhm. Ich vermute sogar, dass das vielleicht eine Art Stilmittel sogar war, was sich irgendwie David Lynch ausgedacht hat. Und wenn das so ist, dann war es auf jeden Fall ein totaler Fehlgriff.
Und man sieht da auch schönen Unterschied zu einem anderen großen Fantasy-Science-Fiction-Film dieser Zeit, nämlich dem damals noch als Krieg der Sterne bekannten Star Wars. Da musste ich viel dran denken, nicht nur, weil ich Fan bin, wie der ein oder andere ja schon mitbekommen hat, und weil die aus einer ähnlichen Zeit sind und weil Star Wars ganz offenkundig von Dune beeinflusst wurde, sondern auch, wenn es darum geht, diese Welt zu erklären, jeweils. Ne? Das sind zwei sehr, sehr fremde Welten, in die wir da als Zuschauer geschmissen werden. Aber bei Star Wars ist es sogar so, bei dem Film, der heute als Episode 4 bekannt ist, der als erster in die Kinos kam, von der Veröffentlichungsreihenfolge her, du wirst da reingeschmissen, ja, als Zuschauer, der keine Ahnung hat, was diese Droiden sind, welche Fraktionen sich bekämpfen, wer die Figuren sind und so. Aber du verstehst es relativ schnell, und zwar vor allem über die Bildsprache. Ja. Also wenn am Anfang dieser kleine Kreuzer vor dem übermächtigen imperialen Sternzerstörer flüchtet und dann Darth Vader beim kleinen Kreuzer an Bord kommt, dann ist allein über die Bilder im Grunde schon alles klar. Und du brauchst gar nicht mehr so viel Exposition, die es auch gibt, aber die ist gar nicht mehr so nötig. Bei Dune hingegen hast du am Anfang so einen Erklärbär, also ich glaube, es ist irgendwie die Tochter des Imperators oder so, die da zu sehen ist, im All. Und dann hast du noch diese ganzen anderen angesprochenen Erklärungen im Film, die auch diese Erzählstimme, die da ab und zu irgendwie völlig beliebig reinkommt und nochmal was sagt. Ne? Aber das ist halt, wie ihr gesagt habt, sehr, sehr unelegant, gerade im Vergleich zu Star Wars. Und es macht den Film ironischerweise nicht mal verständlicher.
Nee, überhaupt nicht, das stimmt, ja.
Ja, das Problem ist halt, du merkst halt irgendwie bei Dune wirklich, wie sehr sie irgendwie verzweifelt versucht haben, diese Romanvorlage gerecht auf die Leinwand zu bringen. Und sie haben halt irgendwie sehr, sehr selten in Bildern gedacht, sondern halt wirklich nur, wie können wir am besten Informationen übermitteln? Weil das Ding ist ja auch eigentlich, prinzipiell ist die Story ja relativ simpel. Wir haben einen Jungen aus einem Adelshaus, der halt durch Verschwörung nicht mehr in diesem Adelshaus sitzt, zu den Ureinwohnern quasi von Dune kommt und da so zum Held heranwächst. Das ist ja eigentlich auch eine ganz simple Heldengeschichte, aber irgendwie findet Lynch da halt auch einfach nicht die passenden Bilder und auch nicht die Charaktere, weil er eben so krass damit beschäftigt ist, irgendwie alles brav abzuarbeiten, was der Roman ihm so vorgibt. Und wenn ich da an diese Dokumentation von Chodorowski denke, der ja für sich schon ein sehr wildfremder Regisseur ist, der mit hier El Topo und Der Heilige Berg ja wirklich Filme gemacht hat, die skurril, abgefahren und keine Ahnung was alles sind, also die auch wirklich nicht so Mainstream sind. Und wenn man so seine Vision sieht, da merkt man halt auch, dass er dieses Projekt gemacht hat, ohne dass er vorher das Buch gelesen hatte. Also es sagt er auch in dieser Dokumentation, dass er das Buch vorher gar nicht kannte und sich quasi erstmal so irgendwie in dieses Universum gestürzt hat, um irgendwie eine Geschichte erzählen zu wollen. Und wenn man dann halt auch seine Storyboards in dieser Dokumentation sieht, wird halt deutlich, okay, Chodorowski hat halt in Bildern gedacht. Und das, finde ich, ist das größte Problem, weil, Tobi, du hast es ja angesprochen mit Star Wars. Star Wars braucht zwar auch Exposition, aber es funktioniert halt auch viel einfach darüber, was uns George Lucas für Bilder zeigt. Und diese Bilder fehlen mir einfach bei Dune absolut. Und gerade so dieser Wüstenplanet und diese Festung, das hätte alles viel spektakulärer aussehen können. Und tut's halt leider einfach überhaupt nicht.
Es geht aber auch dramaturgisch drunter und drüber bei Dune. Das merkt man vor allem in dem Teil, wo dann der Paul bei diesen Ureinwohnern des Wüstenplanets, den Fremen, ist und da zum Anführer aufsteigt, um dann die Revolution gegen die bösen Besetzer, die Harkonnen, anzuführen. Das ist dermaßen schnell und schluderig erzählt, dass ich wirklich überhaupt nicht verstanden habe, was der da für eine Wandlung durchmacht. Und auf einmal sagt er dann den Satz, Chani, ich liebe dich. Also er hat sich dann da offenkundig in diese Fremdfrau, die er vorher irgendwie aus Träumen kannte, was auch nur ganz kurz drin ist, verliebt, ohne dass ich das irgendwie nachempfinden konnte. Und kurz darauf reitet er dann auf dem Sandwurm. So. Also das ist alles so dermaßen holterdiepolter, dass da wahrscheinlich zumindest bei dem Teil nicht mal eine gute Inszenierung noch viel geholfen hätte, sondern dass sich da ganz klar zeigt, okay, der Film ist zu kurz. Ne? Wobei man zu dem Jodorowsky-Dune auch sagen muss, 12 bis 14 Stunden wären dann vielleicht ein bisschen lang gewesen. Ne? Das war nämlich die Länge, die er im Kopf hatte.
Ich hoffe trotzdem, dass sie zu diesem Chodorowski-Dune irgendwann mal diese ganzen Storyboards veröffentlichen, weil ich glaube, dann hast du den Dune-Film als riesengroßen Comic einfach schon mal vorliegen. Aber ja, da gebe ich dir bei David Lynch absolut recht, gerade auch, dass Paul ja diese komischen Vorhersehungen und Träume hat und keine Ahnung was, da verlassen sie sich irgendwie sehr viel in diesem Film drauf, so nach dem Motto, ja, da hast du doch vorher, hat er schon einen Traum gehabt und hat diese junge Chani da schon gesehen und deswegen ist doch klar, dass er sie jetzt am Ende des Films halt total liebt und sie seine Frau wird und hast du nicht gesehen, also es hat alles irgendwie nicht so wirklich gepasst.
Ich möchte den aber auch noch ein bisschen verteidigen, den Film. falls niemand von euch mehr auf ihn eindreschen möchte.
Dann gibt immer Mühe.
Sehr anständig von dir, sehr anständig von dir.
Und zwar finde ich den manchmal herrlich absurd. Also David Lynch ist ja auch als Regisseur des Grotesken bekannt, nicht nur des so Traumhaften, also wo sich dann bei ihm irgendwelche Handlungen so ins Traumhafte aussehen, sondern auch als Regisseur der grotesken Bilder. Und da bietet der Film dann doch einiges. Also der Dune-Film. Am beklopptesten fand ich die Szene, wo der böse Harkonnen-Typ, also dieser Baron, ein sehr, sehr ekliger, dicker Mann, der irgendwie so dick ist, dass er fliegen muss, eins seiner Opfer, das er gefangen hält, damit beauftragt oder dazu nötigt, eine Katze zu melken, um ein Gegengift zu bekommen, weil er ansonsten ja. stirbt. Also weil dieses Opfer von ihm ansonsten stirbt. Diese Szene kam für mich so völlig aus dem Nichts und ich musste laut lachen. Andere groteske Szene mit diesem Harkonnen-Baron ist, wie er, ich glaube, das ist seine Einführung oder relativ weit am Anfang zumindest, das Blut trinkt von einem Opfer. Das kann er machen, indem er einfach so einen kleinen Verschluss aufdreht, den sein Opfer im, ich glaube, am Herzen oder so trägt. Auch schön, schön eklig und absurd. Und dann gibt's noch so eine geradezu transzendale Szene, wo man sieht, wie diese riesigen Würmer mit großem Kopf, das sind, glaube ich, die Navigatoren der Raumschiffe, irgendwie bei der Arbeit sind und durch so eine durchs Raumschiff fliegen oder so. Also ich versuche das hier gerade relativ unbeholfen zu beschreiben. Und in all diesen Momenten merkt man, was vielleicht dann doch möglich gewesen wäre, wenn sich Lynch, so wie er es später vermehrt gemacht hat, einfach von jeder Narration hätte verabschieden können.
Wobei das sicherlich bei so einem Film wie oder bei so einer Vorlage wie Dune auch für große Proteste gesorgt hätte. Also das ist ja so ein beliebtes und heiß geliebtes Buch sogar eigentlich und so eine heiß geliebte Welt, dass man da mit so einer sehr freien und sehr irgendwie arthausigen Verfilmung sicherlich selbst damals schon sehr angeeckt wäre, weil halt einfach niemand sozusagen, dann hätte halt geriesen, ja, aber die ist doch die Story gar nicht umgesetzt und hier fehlt dieses Element und da fehlt jenes Element. Es ist ja auch einfach eine sehr, sehr schwierige Balanceakt, sozusagen auf der einen Seite einen guten Film zu machen, der nicht nur Szene für Szene und Satz für Satz aus einem Buch adaptiert und auf der anderen Seite trotzdem noch die Fans, die ja gerade heute in Social Media Zeiten auch sehr lautstark sind, zufriedenzustellen.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also so sehr ich David Lynch als freien Regisseur, wenn er halt keine Vorlagen hat, auch mag, also ich glaube, das wäre eine Katastrophe geworden, wenn er halt wirklich irgendwie aus diesem Film einfach so sein Ding gemacht hätte, weil dann wäre das, glaube ich, ein noch größerer Flop geworden, als es ohnehin schon gewesen ist, weil gerade bei sowas, Julius hat es ja auch schon gesagt, es ist halt eine wahnsinnig beliebte Trilogie damals gewesen und das hätte man nicht bringen können. Ich glaube, der Punkt ist einfach, es hätte kein David Lynch sein dürfen und man hätte es halt wirklich irgendwie ruhiger angehen müssen, als man es damals gemacht hat, weil alles, was man über die Produktion zu diesem Film liest, ja einfach komplett übereilt ist. Aber um mal bei den positiven Sachen zu bleiben, den Wladimir Harkonnen fand ich tatsächlich auch in diesem Film durchaus interessant. Sehr interessant fand ich auch den, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Patrick Stewart spielt auch in diesem Film mit.
Und er trägt einen Mops in die Schlacht. Er trägt einen Mops in die Schlacht.
Stimmt, in einer Szene, den Hausmops von Haus Atreides.
Er trägt einen Hausmops in die Schlacht und ruft dabei, lang lebe Herzog Leto.
Ja, aber worauf großartig. Ich eigentlich hinaus wollte, war die tolle Trainingskampfszene, die er mit Kyle MacLachlan hat, der hier den Paul Atreides spielt. Und sie diese tollen, funky Schutzschirme um sich rum
Ach, du meine Güte,
aktivieren. Ja. Und dann haben wir quasi irgendwie Kampf der Pixel-Quadrate, weil das irgendwie das CGI auch einfach mal so scheiße aussieht, dass da irgendwie um die Schauspieler rum wie so eine Art halbdurchsichtiger Quader entsteht, der sie halt irgendwie vor Angriffen schützt. Und da habe ich mir auch nur gedacht, so, okay, wo zur Hölle bin ich jetzt in diesem Film gelandet? Das sieht einfach mal so dermaßen absurd aus. Unglaublich. Ja.
Aber ich dachte, du wolltest auf was anderes hinaus, als du nämlich den Namen Patrick Stewart gesagt hast, dachte ich, du gehst jetzt darauf ein, dass das für eine eigentlich wirklich unglaubliche Besetzung ist, die dieser Film hat. Sozusagen die A, lauter Leute, die mit David Lynch auch noch später zusammenarbeiten würden, natürlich am prominentesten Karl McLachlan vielleicht, aber dann halt eben auch Leute noch wie Sting, der einen Bösewicht spielt, Brad Dourif, den man später als Grima Schlangenzunge aus Herr der Ringe kennt, Max von Sydow, auch ein legendärer Schauspieler, Jürgen Prochnow. Genau, also es ist wirklich eine unfassbare Besetzung und das ist auch eine von den Sachen, vielleicht eine von den wenigen Sachen, die der Film auch mit dem neuen Dune zusammen hat, über den wir ja dann später noch reden, wir dann später noch reden werden.
Ja, bei Sting, wer ihn da draußen kennt als Musiker und Sänger, seine Rolle fand ich irgendwie in diesem Film auch sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, er sagt irgendwie nicht ein einziges Wort so richtig oder es steht nur irgendwie rum und guckt böse und hat dann halt auch diesen berühmt-berüchtigten Messerkampf mit Kyle MacLachlan im Finale des Films und also es ist schon irgendwie war es ein bisschen lustig, einfach so diese wirklich Hochkarätiger zu sehen und dann wurde aber irgendwie nicht so wirklich was aus ihm gemacht.
Und er kommt einmal mit nacktem, muskulösen Oberkörper aus dem Dampf gestiegen.
Stimmt,
Ich glaube, er hatte zwei Funktionen in dem Film. Einmal diese Szene und dann den Endkampf, den er aber, Achtung, großer Spoiler, auch verdammt unspektakulär schnell verliert.
Mich wundert ja, dass Sting nicht auch noch irgendwie was zum Soundtrack dazu beigetragen hat. Also so den krassen Sting-Song am Ende im Abspann oder so. Das wäre doch eigentlich auch nochmal was gewesen.
Ja, das war der Job von Toto.
Ja, genau. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zum unspektakulären Fazit, weil ich glaube, es dürfte sich wahrscheinlich bei uns allen recht ähnlich auswirken. Fangen wir mal bei dir an, Julius. Was gibst du dem Film und was ist so dein abschließendes Fazit?
Also ich habe, nachdem ich ihn gestern gesehen habe, mich auf 2,5 Sterne von 5 festgelegt. Und ja, also wie wir jetzt bereits schon gesagt haben, wie jetzt hoffentlich deutlich geworden ist, es ist halt einfach viel verschenktes Potenzial, viel sehr 80er, also so diese ganze Inszenierung und die Bilder und alles immer mit Dampf und Gegenlicht und sowas, das ist auch einfach ein unfassbar 80er Jahre typischer Film. Sehr unbeholfen teilweise, ein paar gute Sachen, ein paar gute Kostüme und Sets, tolle Schauspieler, aber halt, also im Endeffekt eine große Enttäuschung.
Tobi?
Ja, das Fiese war, dass ich kurz vorher nochmal Krieg der Sterne gesehen habe und damit sozusagen auch im Kopf diesen direkten Vergleich machen konnte, den Dune in fast allen Momenten verliert, besonders wenn es ums Erzählerische geht, was halt sehr, sehr unbeholfen passiert. Aber es gab einige groteske Szenen, die ich mir auch gern nochmal ansehe und dafür glaube ich sogar den ganzen Film noch mal gucken würde, weil die einfach so plötzlich kommen und man dann so vor den Kopf gestoßen wird davon, so nach dem Motto, what the fuck, was ist da gerade passiert? Was, Katze melken? Hä?
Diese Katze hat's dir angetan, ne? Ich merke das schon.
Also, du willst noch eine Sternewertung von mir, ne?
Das will ich auch noch, ja.
Ja, da bin ich bei 2. 2 von 5. Aber, ja. Wie gesagt, es wird eine Katze gemolken.
Ja, ich glaube, ich schließe mich euch beiden irgendwie so an. Ich stelle mich irgendwie so zwischen 2 und 2,5, also 2,25, so, wenn wir das auch noch gelten lassen. Ja, ich ist auch nicht. Also Man sieht die Ansätze, dass es durchaus hätte was Großes werden können. Es ist aber einfach zu viel schon hinter den Kulissen schiefgelaufen. Und gerade auch, weil du es ja auch jetzt immer wieder angesprochen hast, wir haben ja in den Ende der 70er schon gesehen, wie großartig Sci-Fi aussehen kann, wenn man die Zeit dafür hat. Und ich meine, noch vor Star Wars hatten wir ja Kubricks 2001 Odyssee im Weltall. Auch da sah halt schon Raumfahrt und all dieses Science-Fiction-mäßige schon tausendmal besser aus. Und da fragt man sich halt schon so ein bisschen, okay, warum ist ein Film, der 1984 in die Kinos kommt, einfach so teilweise auch merkwürdig inszeniert worden. Das hätte man echt sehr viel besser machen können. Ja, und bei hoffentlich besser machen, mache ich jetzt mal die Überleitung zu Denis Villeneuve und seiner neuen Version von Dune, die Ende des Jahres hoffentlich ins Kino kommt. Und das Spannende daran ist ja schon mal, dass Denis Villeneuve von vornherein gesagt hat, okay, er verfilmt zwar den ersten Teil der Dune-Trilogie, aber er macht daraus zwei Filme. Was haltet ihr erstmal davon, dass man sagt, okay, wir teilen die komplette Handlung in zwei Teile?
Ist wahrscheinlich eine gute Idee.
Ja, ich kann ich auch nur unterschreiben, weil tatsächlich wir jetzt bei David Lynch Dune gesehen haben, was halt passiert, wenn man versucht, das ganze Buch in einen 2-Stunden-Film zu stopfen. Und selbst in einen 3-Stunden-Film wird es wahrscheinlich schwierig. Und da habe ich also auch bei Denis Villeneuve erst recht großes Vertrauen, dass diese Entscheidung eine gute ist. Zumal es sowieso in ungefähr der Mitte des Romans oder der Handlung, der Vorlage, sowieso so eine Art Zäsur gibt, wo Paul Atreides und seine Mutter dann bei den Fremen angekommen sind, was man vermutlich als ein relativ gut als Abschluss eines ersten Films nehmen könnte.
Das ist ja auch genau der Teil, der bei dem Lynch-Film so husch-husch passiert, ne? Also, wo er dann da ankommt und irgendwie gefühlt ein paar Minuten später und wahrscheinlich tatsächlich ein paar Filmminuten später schon der Erlöser, diese Jesus-Figur ist, wo dann aber eigentlich in der Handlung Jahre vergehen.
Gehen wir vielleicht mal kurz erstmal auf den Regisseur selbst ein. Also Denis Villeneuve, Franco-Kanadier, hat sich, glaube ich, bemerkbar gemacht in der Filmwelt, vor allem durch Filme wie Prisoners, Enemy, Sicario und zuletzt halt Arrival und die großartige Fortsetzung zu Ridley Scotts Blade Runner, und zwar Blade Runner 2049. Als ich gehört habe, dass Denis Villeneuve Dune macht, habe ich gesagt, okay, ja, wenn der das richtig macht und wenn der das wirklich gut macht, so wie er eigentlich bisher jeden Film gemacht hat, den ich von ihm gesehen habe, dann könnte das nicht nur ein großartiger Film werden, sondern, glaube ich, auch vielleicht so der Start von so einem neuen Sci-Fi-Universum fürs Kino. Wie steht ihr zu Villeneuve und glaubt ihr quasi an ihn als neuer Erschöpfer eines Filmuniversums hier?
Also ich finde Villeneuve auch absolut großartig, jeden seiner Filme und auch wie er diese Filme inszeniert, bin ein großer Fan. Das einzige Problem, was ich daran sehe, so sehr ich mir auch ein Dune-Universum wünschen würde, ist, dass er halt eben ihm der große kommerzielle Erfolg leider unfairerweise bisher noch nie so richtig vergönnt war, vor allem mit seinem größten und teuersten Film Blade Runner 2049, der quasi, je nachdem, wie da jetzt die genauen Zahlen aussehen, entweder hart an der Grenze zum Flop vorbeigeschrammt ist oder sogar wahrscheinlich oder halt sogar vielleicht ein kleiner Flop war, jedenfalls nicht so viel Geld eingespielt hat, wie er es hätte müssen und wie er es auch verdient hätte. Und es bleibt jetzt halt abzuwarten, ob er das bei Dune eher hinbekommt, beziehungsweise es ist ja gar nicht, es hat ja wenig mit ihm eigentlich zu tun. Es ist halt einfach auch, wie wird der Film vermarktet, wie ist das allgemeines Interesse daran. Nur dass es eine große Fangemeinde gibt, zeigt sich immer wieder, egal ob das Buchverfilmungen sind oder Videospielverfilmungen, das alleine reicht nicht. Das muss auch der Otto Normal-Kinozuschauer motiviert und angesprochen werden.
Ja, und vor allem, ich bin mir jetzt halt, auch gespannt, gerade jetzt in Corona-Zeiten, weil du halt auch sowas wie Marketing und sowas angesprochen hast, Julius. Also selbst wenn irgendwann Kinos wieder aufmachen im Laufe des Jahres, wird es ja trotzdem interessant sein, wie da dann Marketing betrieben wird. Und ja, ich wünsche Villeneuve auch, dass er endlich mal wirklich einen Film bringt, der nicht nur einfach großartig ist, sondern halt auch finanziell ein Erfolg.
Ja, ich weiß dann nicht genau, wie eigentlich so die Nachfrage wirklich nach neuen Dune-Stoffen ist. Also nach meiner Wahrnehmung ist das jedenfalls ein sehr verdientes Franchise. Natürlich, der Science-Fiction-Roman selber war ein absoluter Welthit, aber mir ist jetzt in den vergangenen Jahren nicht irgendwie verstärkt aufgefallen, dass die Welt nach einem neuen Dune-Film geschrien hätte.
Na gut, vielleicht ist jetzt aber dadurch, dass alle so ermüdet sind von dem, was Disney mit Star Wars gemacht hat. Ich glaube, wenn man da jetzt in die richtige Kerbe schlägt, könnte man hier vielleicht durchaus was schaffen, womit die Leute wieder irgendwie angefixt werden. Ich meine, klar, es ist natürlich, es ist jetzt auch nicht so der Mainstream-Stoff, so, ne? Also ich finde, Dune mit Star Wars zu vergleichen, ist irgendwie so auch der falsche Ansatzpunkt, weil kann man nicht, dafür ist Dune tatsächlich doch ein bisschen verkopfter, finde ich, als es Star Wars ist. Aber letztendlich könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn es halt wirklich ein gutes Sci-Fi-Spektakel ist, was vielleicht so ein bisschen Anlehnung an Game of Thrones hat, wenn wir jetzt halt in Richtung Intrigen und Ränkespiele am Hof und sowas alles gehen, dass das vielleicht was sein könnte, was wirklich auch größer werden kann.
Aber Denis Villeneuve installiert halt keine Mainstream-Filme, das muss man auch sehen. Also gerade wenn wir uns Blade Runner nehmen, den ich ebenfalls stark fand, haben wir es mit einem Film zu tun, wo es, obwohl es eine Sci-Fi-Geschichte ist, in der Replikanten, also diese Androiden gejagt werden, mit einem Film zu tun, wo es kaum Action gibt, der sehr von seinen Bildern und davon lebt, dass sich halt Denis Villeneuve so in diese Atmosphäre dieser verkommenen Welt fallen lässt und den einige auch einfach stinklangweilig fanden. Ne? Wenn man dann irgendwie sich das bei Dune vorstellt mit dieser Inszenierung und dieser Dramaturgie, dann bin ich da auch nicht sicher, ob das der Film ist, der jetzt viele Leute von den Sitzen hauen wird.
Ja gut, aber das Buch allein ist ja auch schon kein Mainstream. Ne? Also ich meine, wenn wir mal gucken, was so an Sci-Fi-Romans irgendwie gibt es jetzt auch Dune nicht unbedingt so so das Klassische an Science-Fiction, was man jetzt vielleicht irgendwie erwartet, und trotzdem hat es irgendwie sein Publikum gefunden. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass man weiß, was für mögliches Potenzial hinter diesem Namen Dune steckt, kann ich mir schon vorstellen, dass da sehr viele Augen auch sehr genau drauf achten werden, was so ein Villeneuve macht. Und das bringt mich eher zu dem Punkt, wovor ich Angst habe, dass hier das Studio ihm am Ende da sehr viel reinredet und dass es tatsächlich vielleicht schlussendlich gar kein richtiger Villeneuve-Film mehr ist.
Und er die Erfahrung macht, dass man Dune einfach nicht verfilmen kann, ohne den Stress seines Lebens beim Dreh zu haben und danach.
Wahrscheinlich, ja.
So wie seine Vorgänger.
Ich hoffe mal, dass es halt irgendwo in der Mitte landet. Also ich glaube auch, und es gab auch schon mehrere Meldungen dazu, dass Warner da offenbar sehr, sehr großes Potenzial drin sieht und sehr großes Interesse daran hat. Und unter anderem halt eben auch noch eine Serie, die ja schon angekündigt wurde, eine, die dazu begleitend erscheint und dann halt auf dem kommenden Warner-Streaming-Dienst erscheinen soll, plant, dann soll es neue Videospiele geben und quasi sozusagen über alle Medien hinweg eine große Dune-Offensive. Hm. Von daher werden die schon auch da genau drauf schauen, dass da halt eben kein kompletter Arthouse-Film mehr rauskommt. Auf der anderen Seite hat Warner halt eben auch gerade aus der Erfahrung mit dem DC Universum gelernt, dass sie halt eben, dass es normalerweise auch nicht gut ausgeht, sagen wir mal so, wenn man den Regisseuren sämtliche kreative Freiheit wegnimmt und halt eben quasi das nur noch so als Komitee Filme macht. Das hat man ja dann bei Justice League gesehen und bei Suicide Squad und sowas, das dann eben im Zweifelsfall nicht mehr ein kommerzieller Erfolg und erst recht kein Erfolg bei Fans und Kritikern bei rauskommt.
Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über Denis Villeneuve gesprochen und Julius, du hast es ja vorhin schon, als wir über David Lynch Dune gesprochen haben, erwähnt, genau wie David Lynch große Namen hatte, ist auch der neue Dune für 2020 ja vollgeballert mit großen Namen und ich weiß noch, als irgendwie so es irgendwie losging, dass plötzlich hieß, oh, und der spielt auch noch bei Dune mit und der spielt auch noch bei Dune mit. Ich dachte nur, okay, wow, was wird das bitte für ein Film? Also dieser Film muss ja wahrscheinlich allein schon wegen der Gagen für diese ganzen A-Lister, die sie da teilweise auch haben, irgendwie schon ordentlich teuer werden. Und ja, ich würde mal sagen, vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen die Liste der Darsteller durch und sagen, finden wir es gut, finden wir es nicht gut, was halten wir davon? Und ja, fangen wir mal an mit Paul Atreides. Wir fangen mal mit dem Haus Atreides an und fangen mit Paul an. Und der wird gespielt von Timothy Chalamet. Zuletzt in Little Women gewesen. Glaube ich, sein großer Erfolg war ja Call Me By Your Name. Damit ist er ja so in die Öffentlichkeit getreten. Was haltet ihr von Timothy Chalamet als quasi unseren neuen Paul Atreides?
Ich hoffe, dass er eine gute Rolle geschrieben bekommen hat. Man muss sagen, dass der Paul Atreides aus dem David Lynch Dune-Film im Grunde zumindest für mich eine komplette Leerstelle geblieben ist. Ich weiß nicht, was diese Figur ausmacht. Ich weiß nicht wirklich irgendwie, wo sein Problem liegt, also zumindest nicht, wo sein inneres Problem liegt. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das tatsächlich eine, sozusagen eine dreidimensionale Figur wird, dann ist der Chalamet eine super Besetzung, der wahrscheinlich auch die richtige Sensibilität mitbringt. Ne? Also gerade wenn wir uns Call Me By Your Name in Erinnerung rufen, ein Liebesdrama, was in einem sehr, sehr heißen Sommer in Italien spielte, ein paar Jahrzehnte zurück, dann kommt mir vor allem in Erinnerung mit sozusagen wie wenig Aufwand der Junge da so sehr, sehr viel ausgedrückt hat. Und den dann in der Rolle zu sehen von so einem anderen Heranwachsenden, nämlich dann dem Paul Atreides, der da mit riesigen Erwartungen belastet ist, als künftiger Messias, der da die bösen Harkonnen platt machen soll und was weiß ich, was noch alles. Das ist, glaube ich, was der sehr gut könnte, wenn die Rolle das hergibt.
Ich bin auch mal sehr gespannt darauf, weil es eigentlich wirklich sein erster großer Blockbuster ist, also dass Timothy Chalamet zu den besten und begabtesten und stärksten jungen Darstellern gibt, die es aktuell in Hollywood so gibt, gehört, die es aktuell in Hollywood so gibt, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber ihn halt mal sozusagen in so einer, als so ein Blockbuster schultern zu sehen, das wird auf jeden Fall mal was anderes. Und bin mir aber eigentlich auch sicher, dass er das ohne Probleme gebacken bekommt.
Ja, ich finde ihn auch allein jetzt, um mal ein bisschen oberflächlich zu bleiben, allein visuell, so man hat ja jetzt so die ersten Bilder auch von ihm gesehen. Ich finde schon, das passt so. Und ich finde, was ich spannend finde, ist, dass er für mich trotzdem auch so ein bisschen so was von Kyle MacLachlan in die Rolle mit reinbringt, aber trotzdem irgendwie auch noch so halt er ist. Und ich bin da auch sehr gespannt, weil letztendlich muss er hier anfangs den noch unerfahrenen Jungen spielen, der halt irgendwann mal zum Messias seines ganzen Volkes wird und der auf riesigen Sandwürmern reitet und was weiß ich nicht. Also da bin ich bei ihm auch sehr, sehr gespannt, weil ich ihn bislang eigentlich auch sehr mochte. Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von Call Me By Your Name, aber zum Beispiel in Little Women fand ich ihn wirklich sehr toll. Ja, da bin ich bei ihm wirklich sehr, sehr gespannt. Als nächstes auf der Liste haben wir Leto Atreides, sein Vater, gespielt von Oscar Isaac. Der geht jetzt von Star Wars rüber ins nächste Sci-Fi-Universum und spielt Papa. Und das, alle, die das Buch kennen, wissen, dass er das wahrscheinlich nicht so lange spielen wird. Hust, hust.
Nein, aber er wird bleibenden Eindruck hinterlassen, weil der Mann aktuell wahrscheinlich die größte Schaumbombe ist, die in Hollywood regelmäßig zündet. Also der braucht da auch nicht so viele Szenen. Und der wird das toll machen, da irgendwie so einen so eine Vaterfigur, so eine Mentorfigur zu spielen, die dann tragisch aus der Geschichte scheidet.
Ja, bin ich mir auch sicher. Also eigentlich wahrscheinlich sämtliche Darsteller. Es ist einfach ein großartiger Cast und Oscar Isaac gehört ohne Frage auch dazu und wird uns sicherlich begeistern.
So, ich gehe mal jetzt so alle ein bisschen durch, weil ich glaube, wenn wir jetzt über jeden Einzelnen sprechen, wir sind uns dann, wird es wahrscheinlich zu lange hier werden. Wir haben Javier Bardem als Anführer der Fremen. Wir haben Zendaya aus den Spider-Man-Filmen jetzt, die Chani spielt, also quasi den Love Interest von Paul. Wir haben Jason Momoa, der Duncan Idaho spielt, so ein Schwertmeister, Lehrmeister von Paul, Josh Brolin, Thanos selbst, der auch Gurney Halleck spielt, auch ebenfalls ein Waffenmeister. Stellan Skarsgård wird den Baron Harkonnen spielen. Dave Bautista spielt seinen Neffen, Glossu Rabban. Und Rebecca Ferguson, die wir aus Mission Impossible kennen, wird Lady Jessica spielen, also die Mutter von Paul. Jetzt einfach mal so an euch so ein bisschen die Frage: Glaubt ihr, dass so ein großer Cast mit so großen Namen wirklich auch für Qualität steht? Oder ist das jetzt einfach auch so ein bisschen der Versuch nach außen hin, was Julius vorhin schon meinte, so Marketing zu betreiben, so nach dem Motto, oh, seht mal her, wenn diese ganzen tollen Darsteller, die ja zum Teil halt auch aus den ganzen Comicfilmen, wie halt Josh Brolin und Jason Momoa kennt, oder aus Star Wars wie Oscar Isaac, dann ist das gleichzusetzen mit, oh ja, das kann was werden.
Nee, überhaupt
Also ich
nicht.
bin mir sicher, dass es auch durchaus damit zu tun haben wird, dass Denis Villeneuve einfach mittlerweile diesen Ruf hat und in so einer Liga aufgestiegen ist, wo er wie sonst etwa Christopher Nolan oder Quentin Tarantino einfach mit jedem Darsteller, den er will, arbeiten kann und andersrum alle Darsteller mit ihm arbeiten wollen, einfach weil sie wissen, dass er ein starker Regisseur ist, der fantastische Filme macht. Also ich bin mir sicher, dass auch daher dieser super unfassbare Cast erklären lässt. Und auf der anderen Seite, ich meine, die sind ja auch nicht ohne Grund alle so berühmt. Und ich bin mir sicher, dass diese großen Darsteller, auch wenn sie nur etwas kleinere Rollen haben oder vielleicht im ersten Teil nur etwas kleinere Rollen haben, aus ihren vielleicht ja nur wenigen Szenen trotzdem halt das Beste rausholen werden. Und von daher lohnt sich das alleine schon deswegen.
Aber ich glaube nicht, dass wir unsere Hoffnung zu sehr in die Schauspieler setzen sollten. Für mich ist das ganz klar so, dass tolle Schauspieler einzelne Szenen retten können und Filme sicherlich aufwerten. Aber es muss einiges andere an dem Film stimmen, damit ich ihn am Ende gut finde. Und es reicht nicht, da einfach nur einen spitzen Cast zu haben. Wie gesagt, den
Was
hatten
sind
wir
das
auch.
für Dinge? Also was muss der Film für dich richtig machen, damit er am Ende gut wird? Das ist ja jetzt mal eine spannende Frage.
Es kommt natürlich immer auf den jeweiligen Film selbst an. Wenn wir es jetzt konkret bei Dune und Denis Villeneuve besprechen wollen, würde ich sagen, zum einen muss er mir diese Welt greifbar machen, also auch atmosphärisch greifbar. Da mache ich mir wenig Sorgen bei jemandem wie Denis Villeneuve, der das ja auch bei Blade Runner wunderbar geschafft hat oder bei dem Arrival, dem Science-Fiction-Film davor mit den Aliens, wo man ganz so nur über so eine Zeichensprache mit denen kommunizieren kann. Und zum anderen muss dieser neue Dune-Film irgendwas Persönliches aus dieser weit verzweigten Geschichte rausfiltern, was mich halt packt. Also es kann eigentlich nur über die Hauptfigur Paul Atreides funktionieren für mich. Ich muss verstehen, was hat der sozusagen für ein Problem, auch was für eine innere Hürde muss der bewältigen, und mich darüber identifizieren, ne? Aber es reicht nicht, dass die Schauspieler toll sind für mich. Es reicht nicht mal, dass das alles irgendwie gut aussieht und atmosphärisch ist, sondern ich würde gerne die persönliche Ebene in dieser ganzen überbordenden, vollgestopft mit mit Intrigen, Geschichte mitkriegen.
Ja, Julius, was wären so deine Kriterien, damit das Ding gut werden kann?
Also ich bin tatsächlich bei Filmen immer schon relativ leicht zu haben, wenn der Film super aussieht und wenn er einen fantastischen Soundtrack hat und tolle Darsteller, dann reicht mir das meistens immer schon, wenn die Handlung nicht komplett strunzdoof ist und oder mich wegen irgendwas anderes abschreckt, dass ich den Film zumindest schon mal gut finde. Aber ich gebe Tobias auf jeden Fall komplett recht, wenn das ein Meisterwerk werden soll, dann muss es einfach, dann muss ich Denis Villeneuve, und ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass er ein großer Fan des Buches und sozusagen das schon lange als Herzensprojekt mit sich rumträgt. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass das kein Problem ist, aber er muss sich quasi ein persönliches Element rauspicken. Und es reicht nicht, das haben wir vorhin auch schon bei David Lynch besprochen, es reicht nicht, und das gilt für alle Adaptionen von Büchern insbesondere. Es reicht nicht, wenn man einfach sozusagen Seite für Seite verfilmt, weil dann kommt am Schluss dann so ein TV-Film bei raus, wie man sie irgendwie häufig kennt, die halt einfach sozusagen ganz werkgetreu sind, aber halt irgendwie auch unspektakulär. Sondern es ist halt am besten, wenn sozusagen jemand von einem persönlichen Blickwinkel oder mit einer persönlichen Perspektive, mit einem persönlichen Agenda im Kopf oder was auch immer herangeht und sozusagen dann versucht, dieselbe Story in ein anderes Medium, in einem anderen Medium neu zu erzählen. Und das funktioniert halt am besten, wenn man sozusagen eine persönliche Herangehensweise hat oder eine persönliche Verbindung zu dem Buch, die man dann auch auf der Leinwand sieht.
Ich fände es auch spannend, diese Geschichte irgendwie danach abzuklopfen, was sie uns eigentlich heute über unsere Welt sagen kann, ne? Also es geht ja da irgendwie um alles Mögliche bei Dune, irgendwie von Religion über die Ausbeutung der Umwelt. Ist alles drin in diesem Mix, so wie ich das verstanden habe. Und ich fände das schon toll, wenn ich nach dem Film wüsste, warum der jetzt ausgerechnet im Jahre 2020 oder halt Ende der neuen 10er Jahre entstanden ist, also was er uns sagen kann.
Ja, also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also gerade was das angeht, was du ja schon angesprochen hast, auch dieses Ausbeutung der Natur, Ressourcen und sowas alles, da sind wir ja, wenn jetzt nicht Corona wäre, würden wir halt auch immer noch über Umweltschutz sprechen und so, wie wir es ja vorher getan haben. Jetzt haben wir ja gerade irgendwie andere Sorgen, aber das ist so ein Punkt, der mich auch schon beim Lesen irgendwie sehr beeindruckt hat, wie sehr Frank Herbert da selber auch wirklich drauf ist, so auf diese ganze Thematik halt, Umwelt, Natur, wie schützt man das, wie geht man halt auch so mit indigenen Kulturen irgendwie um. Das fand ich eigentlich ganz spannend, und ich glaube, dass es da tatsächlich, auch wenn der Roman aus den 60er Jahren irgendwie kommt, dass es da viele, viele Ansatzpunkte gibt, die man heute halt so sehr leicht, denke ich mal, so umformulieren kann, dass man sie auch immer noch für heutige Verhältnisse irgendwie als relevant erachten kann.
Aber es ist dann natürlich was anderes, ob diese Themen sozusagen einfach so in dem Film drinstecken, also von wegen, es gibt eine Szene, da wird das angesprochen, so, oder ob sie sich durch die ganze Geschichte ziehen, also ob sie wirklich sozusagen mit dieser Geschichte verwoben sind. Und da hoffe ich drauf. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fürchte, vermute aber, dass es wahrscheinlich so einem großen Blockbuster oder von so einem großen Blockbuster zu viel erwartet ist, dass das jetzt quasi eine große Umweltzerstörungsparabel wird oder sowas, die sozusagen sich komplett diesem Thema verschrieben hat oder sowas. Also das vermute ich eher nicht, sagen wir mal so.
Ja gut, ist dann vielleicht am Ende auch nicht Blockbuster tauglich, ne? Wenn wir es jetzt zu belehrend machen.
Es muss nicht
Aber ich denke
belehrend
mal,
sein.
so das und unterschwellig kann man diese ganzen Elemente schon drin haben.
Ja, es muss nicht belehrend sein, habe ich gerade noch eingeworfen. Es muss das halt sozusagen wirklich in der Dramaturgie des Films thematisieren und nicht nur so aufgefroppt sein, einmal angesprochen. Das meinte ich, ne? Das heißt nicht, dass man dann, dass der Film mit einem erhobenen Zeigefinger gemacht werden muss.
Wollen wir vielleicht auch da zu einem Punkt kommen, wo wir jetzt ein kleines Fazit geben? Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freut ihr euch auf den Film, und seid ihr der Hoffnung oder seid ihr der Meinung, dass das hier so das nächste große Sci-Fi-Universum werden kann?
Ich fange einfach mal an. Ich freue mich sowieso schon. Ich habe mich schon die ganze Zeit sehr auf den Film gefreut. Also sagen wir mal eine 9 schon. Oder sagen wir mal so, es war vorher eine 8, jetzt erst recht in dieser Zeit mit den Kinoschließungen während der Corona-Krise freue ich mich erst recht darauf und hoffe, deswegen ist es mittlerweile zu einer 9 geworden und hoffe darauf, dass ich Ende des Jahres endlich wieder mal ins Kino gehen kann und dass ich dann auch wirklich mit Denis Villeneuve's Dune einen wirklich, wirklich richtig guten Film zu sehen bekomme. Und deswegen hoffe ich mir dann halt eben auch, dass es tatsächlich gelingt, das Kunststück, dass man damit ein Universum auf die Beine stellen kann, dass mal, sagen wir mal, wenigstens dann aus zwei Filmen eine Serie besteht und dann mal gucken, was man dann noch weiter draus machen kann. Vorlagen gäbe es auf jeden Fall genug, haben wir auch schon gesagt. Und Denis Villeneuve traue ich das auf jeden Fall zu.
Mir würde es reichen, wenn das ein runder Film wird als Zweiteiler aus den genannten Gründen. Und ich sag mal so, die Latte liegt sehr, sehr niedrig.
Oh, wirklich? Also weil du sie dir niedrig legst oder weil sie allgemein in deiner Sichtweise niedrig liegt?
Naja, weil die Vorgänger sie niedrig gelegt haben. Oder also es gibt ja nicht nur den Film von David Lynch, sondern es gibt auch noch, ich glaube, zwei TV-Mehrteiler oder so Miniserien, ja, ja, die jetzt auch nicht, sagen wir mal, dafür gesorgt haben, dass sich die Fangemeinde von Dune massiv erhöht.
Ja gut, also ja okay, wenn du es in der die Messlatte an Dune-Verfilmung misst, dann schon, aber so gerade bei Sci-Fi, finde ich, ist die Messlatte mittlerweile schon sehr, sehr hoch und da muss schon wirklich, finde ich, was wirklich Gigantisches kommen. Ich bin schon sehr gespannt, wann wir dann irgendwann mal vielleicht den ersten Trailer auch zu Gesicht bekommen werden, um dann mal wirklich auch so ein Gefühl von dieser Welt, von dieser Optik zu bekommen. Aber ich bin da auch sehr, sehr heiß drauf und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es Villeneuve irgendwie schafft, hier so den Startschuss für was zu geben, was uns einfach dann ein bisschen länger begleiten wird. Aber das wird am Ende die Zeit zeigen, ob sich das irgendwie für Warner dann gelohnt hat, dieses Riesenprojekt anzunehmen oder ob wir dann am Ende wieder dastehen und im Dezember sagen, ja, Dune bleibt einfach weiterhin unverfilmbar. Aber wollen wir hoffen, dass Villeneuve das trotzdem irgendwo hinbekommt.
Wenigstens den zweiten Film, den muss er bitte noch machen dürfen. Also ich habe wirklich keine Lust darauf, dass dann da so ein erster Teil von so einem Zweiteiler nur kommt, weil der Film zwar gut ist, aber halt einfach niemand ins Kino geht und dann sozusagen sich das Finanzielle einfach nicht lohnt. Das wäre wirklich jammerschade.
Das wäre bitter, ja. Das wäre dann wahrscheinlich der fieseste Cliffhanger, der jemals irgendwie in einem Kinofilm gezeigt worden wäre, der nie aufgelöst wird.
Ja, allerdings.
Ja, aber vor allen Dingen, ich meine, wenn man auch sieht, so was ihr ja vorhin schon gesagt habt, dass die auch schon mit Videospielen und noch eine Serie und sowas alles planen. Also offensichtlich hat man ja wieder große Hoffnung, aber ich meine, das Gleiche haben wir ja gesehen bei, The Dark Tower? Diese Stephen King-Verfilmung, da hieß es doch auch, da kommt noch eine Serie zu und ja, da kommen noch mehrere Teile und dann war schon der erste Teil so ein großer Flop, dass sie irgendwie alles einfach abgeblasen haben. Deswegen, ich bin auch mittlerweile kein Fan mehr davon, dass sie noch bevor der Film überhaupt ins Kino gekommen ist, schon sagen, ja, und dann gibt es noch Videospiele, dann gibt es noch eine Serie und dann gibt es noch dies und das. So, warum muss es immer sofort alles so dermaßen ausbrechen, macht doch erstmal diesen einen Film und macht ihn gut. Und dann könnt ihr immer noch erzählen, ja, wir haben schon lange auch Pläne gehabt für eine Serie und sowas alles. Das finde ich ist immer so für mich so das, wo ich dann so ein bisschen Gänsehaut bekomme und leider nicht im positiven Sinne, weil ich mir denke, ach, es ist schon wieder zu viel auf einmal, kriegt wieder irgendjemand den Mund nicht voll, weil sie zu viel versprechen.
Ich kann dir deine rhetorische Frage, Sebastian, warum so viel schon geplant wird, beantworten. Die Studios sind einfach verzweifelt auf der Suche nach Stoffen, die Leute kennen. Ne? Und manchmal habe ich den Eindruck, die reden sich und den Aktionären und Geldgebern der Studios das auch ein bisschen selber ein, dass sie da irgendwie wieder den tollsten neuen Stoff gefunden haben. Also es gibt so, so Geschichten, da bin ich mir eben, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, auch gar nicht so sicher, ob es überhaupt da noch so rein, jetzt kommerziell gedacht, die große Nachfrage gibt. Aber trotzdem tun die Studios gerade vorneweg so, bevor auch nur ein Film oder eine Episode veröffentlicht ist, dass das so wäre, ne? Dass das das ist, worauf die Welt gewartet hat und jetzt aber in einem richtig großen Stil Stoff geliefert wird.
Und Schuld daran ist natürlich im Endeffekt Marvel, weil die halt mit dem Marvel Cinematic Universe und den Avengers-Filmen halt einfach sozusagen so einen unfassbaren Erfolg hingelegt haben, dass halt jahrelang alle Studios versucht haben, das nachzumachen. Das ist jetzt so ein bisschen abgeflaut, aber ich denke halt auch an so einem crossmedialen Großprojekt wie Dune merkt man halt einfach, dass es die Nachwirkungen davon sind halt immer noch spürbar. Und natürlich, wenn du es irgendwie auf die Beine gestellt bekommst, ein Universum daraus zu machen, dann nimmst du das natürlich mit, weil das ist halt sozusagen eine garantierte Gelddruckmaschine auf Jahre raus. Und du bindest die Leute an dich und du kannst quasi den Erfolg eigentlich planen, was ja sonst sehr schwierig ist.
Im besten Fall.
Im besten Fall, natürlich.
Naja. Jetzt habe ich ja noch, was ich noch gar nicht gesagt habe, Tobi, und ich dachte, da kriege ich von dir noch was. Denis Villeneuve hat ja behauptet, er macht hier Star Wars für Erwachsene. So, einfach nur als provokante These jetzt hier noch in den virtuellen Podcast-Raum geschmissen. Ist das hier Star Wars für Erwachsene?
Ich finde, Star Wars ist von vornherein was für Erwachsene, also auch was für Erwachsene. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was der Villeneuve da mit seiner leicht arroganten Aussage eigentlich meint. In Klammern, ich weiß natürlich genau, was er meint. Er will weg von allen Kindereien, die es in Star Wars gibt, die ja auch in Star Wars, sag ich mal so, ab Episode 6 dazu kamen, als dann viele abgefahrene Aliens in Jabbas Palast zu sehen waren und die kleinen Bärchen Ewoks durchs Bild wackelten und so. Das will er nicht. Das wird es bei Dune sicherlich auch nicht geben. Soweit ich das jetzt gesehen habe, ist die sozusagen auch die Vorlage da relativ frei von. Aber wenn es dann...
Für mich klingt dieser Ausdruck halt wirklich was wie aus so einem Sales-Pitch bei irgendeinem Produzenten. So, ja, das ist wie Star Wars, aber halt für Erwachsene und das ist jetzt ohne irgendwie Ewoks und Außerirdische, das ist halt knallhart und dann vielleicht wirft man noch irgendwie Game of Thrones mit rein, so in den Pitch und dann entsteht sowas halt, um einfach klar zu machen, so dieses Star Wars für Erwachsene, glaube ich, ist so mit dieser Aussage, ja, es kann so groß werden wie Star Wars, orientiert sich aber tatsächlich irgendwie mehr an Erwachsene.
Naja, und man darf halt auch nicht vergessen, das ist jetzt so eine Aussage, die er vor einem Jahr mal irgendwo gemacht hat und dann, glaube ich, sogar noch in demselben Interview gesagt hat dann danach, aber bitte nagelt mich nicht darauf fest, ich rede hier über den Film und ich weiß auch nicht mehr, ob der überhaupt gemacht wird und wie der dann wird, wenn er fertig ist und sowas. Aber natürlich, wenn so eine Aussage erstmal in der Welt ist, dann kann man sie halt nicht mehr einfangen und dann muss man sie auch damit leben können, dass sie halt einem dann nochmal später um die Ohren fliegt irgendwie.
Genau. Gut, ich würde mal sagen, damit sind wir auch mit dem neuen Dune durch. Wie ihr hört, sind wir alle schwer begeistert und hoffen, dass es ein guter Film werden wird, wenn er dann in die Kinos kommt und wir ihn dann auch alle sehen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen per Skype zugeschalteten Kollegen Julius und Tobi. Vielen Dank, dass ihr hier wart, in Anführungszeichen.
Sehr gerne, hat wie immer viel Spaß gemacht.
Zumindest du warst ja über Skype-Video in deiner ganzen Pracht zu sehen. Ich freue mich, aber auch darauf, dann Julius irgendwann mal wieder live zu sehen.
Ja, wir hoffen alle sehr drauf, dass es bald wieder irgendwie Normalität hier geben wird. Genau. Und ansonsten bleibt mir nur wie immer die alte Podcast-Leier hier abzuspulen. Wenn ihr Lob, Anregungen, Kritik habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Sagt uns, wie ihr Dune findet, wie ihr Dune fandet, ob ihr euch auf den Film freut oder was auch immer. Wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung, Mini-Kritik auf euren Podcasts-App, die ihr irgendwie so nutzt, um uns zu hören, und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und um vielleicht schon mal den kleinen Teaser vorauszuschicken, nächste Woche werden wir nochmal über Star Wars sprechen. Und zwar nicht nur, weil Star Wars 9 dann zum Verkauf bereitsteht, wir werden über alles sprechen, also von Star Wars 1 bis Star Wars 9. Ich bin schon sehr gespannt, ich glaube, das wird eine sehr hitzige Diskussion werden. Von daher freut euch schon mal auf nächste Woche mit Star Wars. Ja, das war's von mir. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und guckt fleißig Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.